Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute mit Robert Gimbel. Grüß dich.
Morgen, Timo. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Jetzt erster Podcast dieses Jahr. Heute geht es mal um ein sehr spezielles Thema, und zwar das Thema Expansion, Internationalisierung als SaaS-Company. Was kann man falsch machen, was kann man richtig machen, wann soll man expandieren, etc. pp. Lass uns aber vorher mal kurz umgreifen, was du gemacht hast, was du machst, auch was für eine Vita du hast und ja, warum wir heute mit dir über das Thema Expansion sprechen.
Warum wir mit mir sprechen, ist einfach, weil du mich gefragt hast und ich Lust darauf hatte. Aber gerne kurz, wie es dazu kam, warum bin ich vielleicht relevant in dem Thema und kann was Spannendes dazu erzählen. Ganz kurz von der Ausbildung her habe ich mal klassisch BWL studiert, hier in Berlin sogar, und bin dann relativ schnell in das Feld der IT gegangen. Das ist ja eine große Szene hier in Berlin, und dem Großteil meiner Erfahrung, auch das, was für unseren Podcast hier relevant ist, war bei einer Firma namens Camunda. Die haben ein B2B-SaaS-Produkt, eine Workflow-Engine, mit der man Prozesse orchestrieren kann, end-to-end. So, das hat viele Vorteile, bringt Business und IT zusammen, hilft großen Firmen. Also wir haben an große Enterprises verkauft, und das hilft denen, ihre Prozesse zu automatisieren, um ja einerseits mit der Komplexität ihrer eigenen IT klarzukommen, aber auch mit der Dynamik der Märkte, in denen sie sich bewegen. So, und das waren so Prozesse von Schadensregulierung in der Versicherung, Neukunden-Onboarding in der Bank, Telco, so eine Bereitstellung, wenn ich meinen neuen Internetvertrag abgeschlossen habe. Und um das für den Kunden schnell bereitzustellen, brauchen die dann so eine Software wie Camunda, um das intern prozessieren zu können, sage ich jetzt mal.
Genau. Gut.
Und da war ich, da war ich jetzt die letzten 5 Jahre in der Rolle des CIO. Ich glaube, das ist auch relevant für das Thema, worüber wir heute hier reden. Ich war immer so ein Quereinsteiger, CIO. Ich hatte vorher die Verantwortung für das Produkt, habe also nicht so die klassische Sales-Karriere durchlaufen und bin dann CIO geworden, sondern habe auf der Produktseite angefangen und bin dann später CIO geworden, als wir eine Series A geraced haben, so mit der Mission, eine Go-to-Market-Engine zu bauen, die uns zu 100 Millionen Euro bringen kann.
Gut. Sehr spannend. Ja, du lebst auch, oder was heißt, auf LinkedIn claimst du auch den Slogan, so von 5 Millionen auf 100 Millionen ARR Camunda gebracht zu haben. Du warst 14 Jahre, glaube ich, bei Camunda, richtig?
Genau, insgesamt war ich 14 Jahre da in verschiedenen Rollen. Wo Camunda jetzt genau ARR-seitig steht, das will ich gar nicht sagen. Meine Mission war immer, diese Engine zu bauen, die Firma bis 100 Millionen bringen kann. Das hatte ich jetzt auch abgeschlossen. Deswegen habe ich dann auch irgendwann entschieden, mal was anderes zu machen. Und ich sag mal, vom ARR her war das jetzt auch nicht mehr ewig weit entfernt von der Zahl. Ja. Aber es ging erstmal darum, stabile Strukturen zu schaffen, das Business auf diesem Niveau zu skalieren zu können.
Alles klar. Cool, dann lass uns mal reinstarten zu dem Thema Internationalisierung. Vielleicht für den Hintergrund, wohin habt ihr internationalisiert, auch zu welchem Zeitpunkt, als du da warst, also zu welchem Jahr, und wie kam es, also was war der Hauptgrund für die Expansion für euch bei Camunda?
Das sind ja zwei Fragen auf einmal. Ich fange mal bei der ersten an. Wir sind gestartet als Open-Source-Produkt damals, haben ein Produkt gebaut für Software-Developer, womit die dann eben das machen konnten, was ich eben beschrieben habe. Und damit waren wir von unserer Positionierung an her von Tag 1 eigentlich international oder global aufgestellt. Ne? Es war von Anfang an möglich, dass ich aus allen Teilen dieser Welt diese Software mir runterlade, damit was baue und irgendwann auf die Firma, auf den Hersteller zurückkomme und sage, hey, jetzt möchte ich euer Enterprise-Produkt kaufen. Das war jetzt aber von Anfang an nicht so, dass das überall auf der Welt so passiert ist, sondern wir sind in Deutschland gestartet, besonders stark in der deutschen Versicherungsbranche. Da kannten wir den Need, da hatten wir auch ein gutes Netzwerk und da ging das dann so los. Das Produkt an sich war aber international verfügbar von Anfang an. Und jetzt musst du mir noch helfen, was war der zweite Teil der Frage?
Also erstmal so, warum habt ihr expandiert, zu welchem Zeitpunkt auch und was war der Hauptgrund für die Expansion?
Genau, also warum, wenn man jetzt immer davon ausgeht, man ist in irgendeinem regionalen, lokalen Markt aktiv, dann ist es relativ offensichtlich, würde ich sagen, warum man expandieren will, weil der Markt dann ja größer wird. Ja. Also jetzt bist du in Dach, da gibt es vielleicht von deinen Zielkunden irgendwie 5.000, 10.000 Firmen, an die du dein Produkt theoretisch mal verkaufen kannst. Das nennt man dann oft so TAM oder gibt andere Begriffe dafür. Und dann guckst du auf die Welt und dann wird das Faktor 50, Faktor 100. Ne? Insofern vergrößerst du dein Marktpotenzial dramatisch natürlich, wenn du expandierst. Und wird es natürlich so schnell und so viel wie möglich wachsen. Also macht das dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht nur Sinn, sondern du musst es eigentlich tun.
Also sagst du, es ist ein homogener Weg, der eigentlich eingeschlagen werden muss, wenn man auf einem bestimmten Wachstumsweg ist, beziehungsweise auch an einer bestimmten Größe angelangt ist als Software-Company, dann auch zu sagen, wir schließen jetzt andere Märkte ein. Der andere Weg wäre zu sagen, wir haben jetzt die und die Software, die wirkt super gut in der und der Branche. Jetzt erkennen wir aber, dass durch die Software andere Probleme auch in der Branche aufgedeckt werden. Da gehen wir jetzt auch nochmal rein mit einem neuen Produkt, mit einer neuen Software. Das wäre der andere Weg gewesen, zu sagen, hey, wir spielen jetzt trotzdem den Dachmarkt oder den europäischen Markt, aber bauen jetzt einfach noch eine neue Software.
Ja, jetzt kommt natürlich der Consultant in mir durch. Jetzt muss ich sagen, es kommt darauf an, dass... Also man muss nicht zwanghaft internationalisieren. Okay. Ne? Man kann auch in einem lokalen Markt, wenn man, das kommt sehr auf das Produkt an und das Problem, was man in seinem Markt löst. Da sollten wir nachher auch noch drauf eingehen. Es ist ja nicht jedes Problem internationalisierungsfähig und nicht jedes Produkt. Aber wenn man eins hat, wo das der Fall ist, dann macht das schon eine Menge Sinn, das so zu denken. Ne? Weil du kommst aus deiner lokalen Nische und auf einmal wird die Welt dein ganzes Potenzial. Und das ist natürlich schön.
Was glaube ich, auch viele dann missverstehen, ist, dass Expansion nicht gleichzeitig bedeutet, oh, wir expandieren nach Amerika, uns geht so gut, unsere Geschäfte sind so gut laufend, dass wir jetzt einen neuen Markt erschließen. Sondern es kann ja auch andersrum sein, dass man expandiert, dass eine Software-Company expandiert, weil sie merkt, ey, Deutschland oder Europa ist gerade nicht der Markt, wo wir eigentlich gerade uns Fuß fassen können. Vielleicht gibt es andere Märkte, die kaufkräftiger sind. So, das wäre ja auch der andere Grund zu sagen. Also es ist nicht immer ein guter Punkt zu sagen, wir expandieren, gleichzeitig uns geht's gut, sondern es kann auch ein anderer Grund sein.
Auf jeden Fall. Also es kann sogar sein, dass man... Also machen wir mal einen extremen Case. Ne? Vielleicht bist du in Deutschland gar nicht so erfolgreich. Warum? Weil es hier gewisse Gründe gibt, warum sich Firmen vielleicht nicht so schnell bewegen. Ne? Wir sind auch oft hier so ein bisschen vorsichtiger, wenn es um neue, innovative Dinge geht. Und ich gehe lieber in einen Markt, der dafür rezeptiver ist. Also der sagt, hey cool, da ist was Neues, da will ich sofort draufspringen. Vielleicht ist dir GDPR irgendwie im Weg. Naja gut, dann gehst du halt irgendwo hin, wo es das nicht gibt und versuchst dort schneller Kunden zu gewinnen.
Wohin habt ihr expandiert mit Kimunda?
Also das verlief in verschiedenen Stufen. So, ne? Also gehen wir mal davon aus, wir waren sehr, sehr stark im Dachmarkt, aber wir waren gar nicht vertreten weltweit. Also als ich unser Sales-Team übernommen hatte, da hatten wir bereits ein starkes Team hier in Dach. Wir hatten dazu ein dediziert Leute, nicht besonders viele, die USA fokussiert waren oder Nordamerika, sagen wir mal. Und dann hatten wir ein Team, das hieß Rest of World. Das war sozusagen Catch-all. Ne? Alles andere geht dann dahin.
Wo dann auch Inbound-Anfragen kamen, beziehungsweise da auch Opportunitäten waren.
Genau, dann also unser die Art und Weise, wie wir Demand generiert haben, war Inbound. Zu dem Stadium primär. Und da kann man ja opportunistisch agieren und sagen, naja, wenn da jemand kommt und fragt, na dann schauen wir mal, ne, was da draus wird. Wir waren absolut am besten natürlich in unserem Heimatmarkt. Ne, da konnten wir sehr gut dann auch konvertieren, auch auf eine sehr wiederholbare Art und Weise mit mehreren Personen. In Amerika waren wir zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen der Underdog, aber wir hatten schon Kunden gewonnen. Ne, wir waren dort... In einer sehr frühen Phase war damals auch unser CEO, der Jakob Freund, mit so einem Accelerator-Programm darüber gegangen und hat so angefangen, diesen Markt zu erleben, zu verstehen. Und dann haben wir von Deutschland aus unsere ersten 10 Kunden, würde ich mal sagen, dort gewonnen. Und das war dann, da hatten wir schon eine Person, glaube ich, die das dann auch hauptberuflich hier von Deutschland aus gemacht haben, vielleicht so ab Kunde 7. Mhm. Wir waren aber noch nicht vor Ort und hatten noch nicht diesen Komplexitätsschritt genommen. Warum? Weil du ja eine gewisse Validierung auch haben willst, dass du in so einem Markt wirklich funktionierst. Okay. Und so ist das bei uns eigentlich immer mehrstufig verlaufen. Ne? Wir haben erstmal geguckt, was können wir in dem Fall aus Deutschland aus schon in diesen Märkten gewinnen. Wenn wir da gar niemand gewonnen haben, dann musst du dich auch fragen, oh, macht es dann wirklich den Unterschied, wenn wir da gezielt vor Ort in diesen Markt gehen, wenn wir nicht mal einen einzigen Kunden hier konvertiert kriegen oder wenn wir nicht mal eine einzige Anfrage kriegen. Das haben wir dann also nicht gemacht, sondern es hat uns, wir konnten dann darüber validieren, wo ist denn für uns das größte Potenzial konkret. Okay. Und dann hast du das natürlich noch verglichen mit, wie ist die Größe des Marktes allgemein. Ne? Mhm. Also wie ist das?
Also sprich, Product Market Fit war da, beziehungsweise Feedback, das Feedback vom Markt war vorhanden. Und gleichzeitig habt ihr irgendwie immer wieder einen Schritt nach dem nächsten genommen, aber nicht wirklich den ganzen Menschen in den Knast gepackt, sondern eigentlich erst immer mit einem Schritt in der Zelle und dann letztendlich irgendwann den Schritt genommen und gesagt, hey, wir machen jetzt einen Standort wirklich in den USA auf.
Genau. Okay. Also du hast dann darüber auch gelernt, worauf kommt es denn an? Ne? Also man stellt sich mal vor, wir waren damals vielleicht so eine Firma von roundabout 50 Leuten und wir haben sehr, sehr große amerikanische Kunden abgeschlossen. Haben wir auch geschafft, aber du hast natürlich dann schon so Sachen wie, also ja, Verträge machen wir schon nach amerikanischem Recht und dann kannst du das gar nicht. Oder wo sitzt denn euer Support-Team? Ja, in Berlin. Das ist aber komisch. Ne? Also das sind die Unternehmen dann auch nicht gewohnt. Wir hatten das Glück, ein sehr, sehr starkes Produkt zu haben und das war dann oft trotzdem genug, dass die Leute gesagt haben, okay, wir gehen dieses Risiko ein, wir machen das mit so einer deutschen Firma, das wirkt alles trotz allem solide genug. Es gab aber auch eine Menge Firmen, die haben es halt deswegen dann nicht gemacht. Die haben gesagt, nee, also unsere Verträge, die sind hier alle nach amerikanischem Recht, wenn ihr das nicht könnt, sorry, dann können wir keine Geschäfte machen.
Ja.
Und das sind dann so Dinge, wo du sagst, okay, in meiner Internationalisierungsstrategie räume ich das dann aus. Ne? Dann gründe ich da halt eine Entity und dann baue ich halt die Fähigkeit auf, auch in einem anderen Rechtsraum Verträge zu verhandeln.
Wie viel Einfluss hatte da auch die Competition vor Ort in den USA, als ihr gesagt habt, ihr expandiert jetzt nach USA? Habt ihr da wirklich drauf geschaut, zu gucken, hey, was für eine Software existiert schon in Amerika? Wie groß ist der Markt schon abgedeckt mit anderen Anbietern?
Ja, also da musst du immer drauf gucken. Ne? Da musst du in deinem Heimatmarkt drauf gucken und in Amerika. Das Problem, was wir gelöst haben mit unserer Software, das war ein Problem, was die Firmen, also unsere Wettbewerber, auch global gelöst haben. Das heißt, der Wettbewerb, den wir in Amerika angetroffen haben, war jetzt nicht fundamental anders als der Wettbewerb, den wir in Deutschland zum Beispiel angetroffen haben. Natürlich hast du einen Vorteil als Local Player hier, ne, in deinem Heimatmarkt, kannst auf Deutsch Support anbieten und solche Sachen, aber es war sicher ein bisschen schwieriger in Amerika gegen einen Competitor aus Amerika zu gewinnen, aber fundamental war es jetzt nicht anders.
Okay, gut, dann ich glaube, die meisten haben jetzt einen guten Überblick bekommen zu Komunda, zu der Reise, die du auch bei Komunda hattest. Wie wähle ich als SaaS-Founder oder auch CRO beispielsweise den richtigen Markt für meine Company aus? Woher weiß ich das?
Du meinst jetzt den nächsten internationalen Markt.
Genau,
also ich würde mir als erstmal so grundsätzliche Fragen stellen. Ne? Mhm. Ich würde mir einen Markt suchen, in dem es das Problem gibt, was ich löse mit meinem Produkt und meiner Firma. Das ist nicht automatisch so der Fall. Ne? Machen wir mal ein Beispiel, du löst irgendwie ein GDPR-Problem und dann gehst du nach China, dann gibt es das Problem gar nicht, was du löst vielleicht. Mhm. Ne? Das heißt, da würde ich schon drauf aufpassen, ne? Weil das ist so, habe ich überhaupt eine Chance in dem Markt relevant zu werden. Dann, was du eben angesprochen hast, macht auch Sinn. Ich muss mir den Wettbewerb angucken. Es ist nicht immer so, dass das total homogen überall gleich ist. Dann bin ich vielleicht ein Player, der sehr gut in einer, was weiß ich, in Südeuropa funktioniert, aber in Nordeuropa ist der Markt total besetzt von irgendjemand anders. Ja. Und da mache ich es mir unnötig schwer. Ich bin ein großer, also in der Größe, selbst wenn du 10 Millionen ARR hast, das klingt erstmal wahnsinnig viel, aber du bist trotzdem noch ein kleiner Player. Also such dir was aus, wo du es dir nicht unnötig schwer machst. Und stell dir die Frage, kann das, gibt es das Problem, was ich löse in dem Markt, und funktioniert dann meine Lösung auch in dem Markt? Ne? Also vielleicht gibt es das Problem, nehmen wir mal wieder GDPR. Ja, es gibt ein sehr vergleichbares Problem auch in den USA, die haben so ein Pendant dazu, aber vielleicht ist die konkrete Lösung ein bisschen anders. Also muss ich mein Produkt anpassen? Muss ich vielleicht, also oder funktioniert es vielleicht auch gar nicht? Das sind so fundamentale Sachen, da will man nicht später drüber stolpern. Auch wenn du im weitesten Sinne an irgendwelcher Regulatorik hängst, ne, da musst du immer sagen, okay, gibt es denn ein Pendant für dieses Problem, was ich löse in dem anderen Markt?
Okay, gut, alles klar. Also ich glaube auch, so außerhalb von natürlich den TAM und der Größe des Marktes, ist natürlich auch wichtig zu verstehen, okay, was sind die auch für einen Service gewohnt? Also wenn ich jetzt natürlich nach USA schaue, haben die wahrscheinlich ein gleiches Verständnis für eine Software, wie als wenn ich nach Brasilien gehe und in Brasilien das gleiche anbiete. Die haben ja ein ganz anderes Verständnis für Software und vielleicht auch eine ganz andere Erwartung, die vielleicht nicht so hoch ist, wie jetzt aber anders.
Ja, das ist, glaube ich, das hängt viel mit deinem, man nennt das oft Buying Center, ne? Was sind das für Personas oder Rollen, an die ich da meine Software so verkaufe in so einem Markt? Und bei uns war das tatsächlich gar nicht so viel anders. Also da würde ich dich jetzt, um ein Gegenbeispiel zu nennen, bei uns war es der Software-Developer. Und in erster Linie waren unsere Nutzer und auch Käufer, ne? Software-Developer und sage ich mal so die ein, zwei Management-Ebenen da drum. Und die sind tatsächlich gar nicht so viel anders. In Brasilien, da haben wir nämlich auch Geschäft gemacht, oder in den USA oder in Deutschland. Ja. In erster Linie waren es Softwareentwickler. Jetzt hast du aber vielleicht irgendwie eine andere Persona und da kann es sehr große Unterschiede geben. Ne? Vielleicht eine Business-Persona aus dem Versicherungsbereich, und Versicherungsgeschäft tickt ganz anders in Brasilien als in Nordamerika. Naja, dann musst du dich darauf einstellen, ne? Oder du musst dir dessen bewusst sein und dich fragen, ob du dich darauf einstellen willst oder ob du lieber was anderes machst.
Verstehe. Gut, du hattest das kurz auch angeschnitten gerade zu dem Zeitpunkt, dass man expandiert, vielleicht auch wie viel Marktanteil man in Deutschland hat, wenn man in Deutschland sein Geschäft hat hauptsächlich. Sagst du, es gibt da eine Faustregel oder auch eine Zahl, wie viel Marktanteil du beispielsweise in Deutschland schon haben solltest, bevor du sagst, du expandierst? Gibt es da eine Faustregel oder irgendwie sowas?
Ich glaube, es gibt keine Faustregel. Also ich kann jetzt nicht sagen, du musst irgendwie 1,34 Millionen ARR haben und dann geht's los. Du musst ja generell immer beim Wachstum aufpassen, dass du den Fokus behältst und dass du dich nicht verzettelst. Ne? Du kannst 1000 Sachen machen. Es gibt immer viele Ideen, was man noch so machen könnte. Aber deine Ressourcen und deine Energie ist begrenzt. Also willst du versuchen, dich darauf zu fokussieren, wo deine Chancen zu gewinnen am größten sind. Und was ich für wichtig halten würde, bevor man jetzt eine internationale Expansion bewusst startet, die nicht irgendwie von selber passiert, solltest du wahrscheinlich da, wo du schon aktiv und erfolgreich bist, mal dein Produkt, sogenannten Product Market Fit, validiert haben, wo auch immer man das so dran festmacht. Du solltest mal ein paar Kunden haben, die irgendwie vergleichbare Use Cases haben, wo du ein paar Referenzen eingesammelt hast und du eine gewisse Wiederholbarkeit in dein Geschäft gebracht hast.
Gut, dann gehen wir mal grundlegend weiter. Welche konkrete Frage oder welche Fragen muss ich mir als C-Level-Gründer, CEO, COO stellen? Mir selber stellen und auch der Organisation stellen, bevor ich sage, Expansion, that's the way to go, lass uns das starten. Ganz grundlegend.
Ja, also da sind wir eben schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ne?
Also das die ist Hausaufgaben so letztendlich, die man
machen muss. Ja, also du brauchst eine Hypothese, warum dein Produkt auch international funktionieren sollte und warum es dann in einem bestimmten Markt besser als in einem anderen funktionieren sollte. Ne? Also was ist der nächste Markt, der großes Potenzial für mich hat, der das gleiche Problem erstmal hat, was ich lösen kann. Meine Lösung funktioniert auch in dem Markt und es gibt sonst keine Gründe, warum ich da nicht irgendwie hin expandieren kann. Ne? Das hat auch viel so mit so administrativen Dingen zu tun. In manchen Märkten, um da aktiv zu werden, musst du vorher irgendwie ein Joint Venture gründen. Ich würde auch stark auf die kulturellen Hürden achten, also und zwar sowohl intern als auch extern. Wenn man dann erfolgreich ist mit seiner Expansion, bedeutet das meistens auch, dass man in anderen Ländern Mitarbeiter hat. Und es ist auf jeden Fall gut, auch in, wenn man jetzt sagt, ich bleibe erstmal irgendwie in der sogenannten westlichen Welt, ne, bewege mich irgendwie von einem europäischen Land ins andere. Es ist trotzdem nicht zu unterschätzen, wie unterschiedlich diese Kulturen eigentlich funktionieren. Und das muss man sowohl für seine Mitarbeiter als auch für seine Kunden auf dem Schirm haben. Es gibt da ein tolles Buch, das heißt The Culture Map. Das kann ich jedem empfehlen, sich das dann zu kaufen, wenn man das macht. Weil
kann ich sonst
mal da kann man super drüber stolpern auch. Ne? Und es ist blöd, wenn das dann am Ende der Grund gewesen ist, warum man nicht erfolgreich ist. Ne? Das ist wichtig, das auf dem Schirm zu haben. Ne? Und dann, wenn ich jetzt in ganz andere Kulturen gehe, dann gibt es einfach eine ganz andere Kultur, wie auch Business gemacht wird. Muss ich die kennen. Ne?
100%. Ich glaube auch, also als SaaS-Company ist es vielleicht nochmal unterschiedlich zu, wenn ich jetzt eine Beratungsdienstleistung habe oder eine Service-Dienstleistung, dann for you. Du hast da, oder auch ein Startup, was Funding benötigt, weil du hast ganz viele Stakeholder, die du dir vor Ort wieder reinholen musst. Du brauchst Mitarbeiter, du brauchst Investoren, also da ein Netzwerk. Du brauchst Leute, die vielleicht auch das Unternehmen mit aufbauen, also nochmal Leadership-Roles, die du da hiren musst, am besten aus dem Land auch dann vor Ort. Also da gibt es dann viele, viele andere. Man könnte jetzt sagen, ganz simpel gesagt, als SaaS-Company müsste ich eigentlich nur Ads schalten, woanders.
Ja, so einfach wird es nicht funktionieren. Ne? Ja. Das, wie gesagt, kommt wieder auf dein Produkt drauf
an. Ja, voll. Nee, war ja jetzt auch überspezialisiert, aber ja, voll. Gut, gehen wir weiter. Was mich auch sehr interessiert, ist so das Thema Spezialisten vor Ort, Partner vor Ort. Wie kriege ich das hin, vielleicht auch mich dahin bringen zu lassen? Jemand, der vielleicht das auch kennt, sich auskennt, den Markt kennt. Gibt es so etwas überhaupt? Wenn ja, wie finde ich den?
Das ist ein spannendes Thema. Ne? Du bist ja erstmal. Also ich würde grundsätzlich nochmal sagen, man fängt meistens wieder so ein bisschen neu an in einem neuen Markt. Mhm. Ne, jetzt war ich total erfolgreich in Deutschland, jetzt gehe ich nach Frankreich, da kennt mich keine Sau.
Ja.
Das ist wieder so ein bisschen wie ne, 4 Jahre zurück, ich fange wieder bei null an. Ich muss meine ersten 10 Kunden gewinnen, ich brauche eine Referenzstory oder idealerweise mehrere aus dem Markt für diese Kunden, vielleicht auf der Sprache und all solche Dinge. Das ist natürlich ein harter Weg und es ist eine total sinnvolle Überlegung zu sagen, naja, kann ich nicht mit jemandem partnern, der mir hilft, diesen Weg ein bisschen zu beschleunigen oder abzukürzen.
Ja. Da kurz reingehen. Das heißt, abkürzen heißt für dich, ein Partner ist nicht unbedingt rudimentär für eine Expansion, sondern es ist eigentlich nur nice to have, um es zu beschleunigen.
Es gibt beides. Ne? Es gibt Firmen, die expandieren sehr erfolgreich primär über Partner. Mhm. Die geben auch einen ganzen Markt an einen Partner ab und gehen dann erst 2-3 Jahre später selber rein. Ne? Also es geht bis dahin, dass du einem Partner ein exklusives Recht für den Markt gibst.
Ja.
Ich verkaufe da gar nichts, du machst das über Reselling jetzt alles für mich. Eine Sache, die einem bewusst sein muss, man muss ja auch diesen Partner erstmal motivieren. Ne, das ist ja auch eine Firma, eigentlich darin mehr Potenzial für sich selbst sehen muss, klar, als man das selber sieht. Ne, und das ist auch nicht unbedingt einfacher immer. Das heißt, wenn man in seinem Heimatmarkt zum Beispiel noch nie mit Partnern verkauft hat, aus welchem Grund auch immer, und das alles selber gemacht hat, dann würde ich zumindest mal die Frage mir sehr bewusst stellen, warum soll das denn jetzt in einem anderen Markt komplett anders verlaufen?
Ja.
Ne, ist bei dir zu Hause nicht funktioniert, da hast du eine ganz andere Journey hingelegt, jetzt gehst du in ein anderes Land und jetzt auf einmal baust du da eine Partner-Motion. Dann machst du eigentlich zwei neue Dinge auf einmal. Das ist was, wo ich immer sage, dass man das vermeiden kann, tut man sich eigentlich einen Gefallen, weil du die Komplexität reduzierst. Sonst kannst du nämlich an zwei Dingen gescheitert sein. Entweder du bist in dem neuen Markt, der hat für dich nicht funktioniert, oder das Partner-Ding eben nicht.
Ja, also es gibt...
Grundsätzlich sich mit anderen Firmen zu umgeben, die in dem Markt, wo man rein will, erfolgreich sind, wenn man die motivieren kann, sein Produkt mit in diesen Markt zu bringen, ist das natürlich eine super Sache, weil du bekommst Zugriff auf deren Reichweite, Netzwerk, und das ist genau das, was dir am Anfang fehlt.
Mhm, gut. Hattet ihr Partner bei Camunda vor Ort in USA?
Also wir hatten Partner. Von Anfang an waren die eigentlich mit dabei. Das waren Implementierungspartner. Wir hatten ja ein Produkt, was Kunden benutzt haben, um dann erstmal eigene Solutions für sich zu bauen. Also wir waren nicht eine Business Solution, sondern eher so eine Art Infrastrukturkomponente. Das heißt, das war auch immer mit einem IT-Projekt verbunden, so eine Camunda-Implementierung. Das haben die dann entweder mit ihren eigenen Ressourcen gemacht oder mit Partnern oder einem Mix aus beiden. Gab es alles. Und das hat natürlich in anderen Ländern genauso funktioniert. So. Wir haben immer so ein bisschen unser Schicksal schon primär selbst kontrolliert. Also wir waren nie abhängig von Partnern im Sinne von, wenn das jetzt mit den Partnern nicht mehr läuft, haben wir gar kein Geschäft mehr. Kann man eingehen, so eine Abhängigkeit, muss man sich halt bewusst sein. Aber bei uns war es einfach nicht so, ne? Weil wir immer auch den direkten Zugang hatten. Trotzdem hatten wir von Anfang an Partner, die uns dort vor Ort geholfen haben. Weil natürlich die Kunden das als Validierung empfunden haben, wenn du da Partner hast. Und auch das ein Problem für die Kunden gelöst hat. Ja, tolle Software, finden wir richtig gut. Wir haben aber nicht genügend Leute und nicht die Zeit. Wer kann uns denn da helfen? Habt ihr hier einen Partner vor Ort? Und wenn du dann sagst, ja, wir haben so einen Partner, der sitzt aber hier 10.000 Kilometer entfernt, dann ist das natürlich nicht die Lösung.
Ja. Ne?
Insofern macht das total Sinn, wenn man schon weiß, wie man mit Partnern zusammenarbeitet, das auch sehr bewusst auf den Schirm zu nehmen, wenn man international expandiert.
Mhm. Habt ihr auch euch Berater dazu gezogen zu der Expansion, die das aus Expertenwahrnehmung nochmal durch den Kopf gehen lassen, beziehungsweise euch da auch nochmal konsultieren?
Du solltest dich, glaube ich, generell immer mit Leuten umgeben, die das, was du da gerade vor dir hast, schon mal irgendwie gemacht haben. Also ja, wir hatten viel Hilfe von Leuten, die so, wir haben das immer been there, done that waren,
ja.
Denen man dann Fragen stellen konnte und sagen, hey, wie habt ihr das gemacht? Und das Thema Internationalisierung gehört ja einfach auch dazu.
Ja.
Aber auch in unserem Heimatmarkt gab es immer genügend Challenges, so oder so generell company-wide Themen, die jetzt nicht rein Internationalisierung war, wo wir uns auch immer Hilfe von außen oder Inspiration geholt haben. Ja, würde ich auch jedem empfehlen, das zu tun. Du kannst nie einem Externen die Entscheidung so voll delegieren, ne? Da wäre ich so ein bisschen vorsichtig, aber dass man sich eine Menge Inspiration holt, um dann selber für sich eine gute Entscheidung zu treffen.
Das macht ja, oder auch eine Advisory Position einfach sich reinzuholen, wo jemand dann aus Vogelperspektive mal raufschaut und sagt, hey, sehe ich hier gerade, läuft gar nicht gut. Das hat gut funktioniert bei meiner Expansion vor zig Jahren. Da einfach die Expertise auch über den Weg zu holen. Ja.
Genau.
Was waren Fehler, ganz offen gesagt, die euch passiert sind bei der Expansion, die man eigentlich hätte vermeiden können, wo man vielleicht auch nicht schlau genug war, logischerweise.
Mhm.
Was waren da so Punkte?
Ich glaube, insgesamt hat es jetzt nicht ganz schlecht funktioniert, würde ich mal sagen. Ne? Aber du machst natürlich das nie perfekt und du lernst eine Menge. Ich glaube, dieses kulturelle Ding, da, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich gerne mehr Bewusstsein selber haben für diese Unterschiede. Mhm. Das sind oft so simple Sachen, ne? Ich habe oft das Beispiel gebracht, wenn wir hier in Deutschland irgendwie so ein Business-Meeting machen miteinander, ne? Irgendeine andere Firma und wir sagen so, wir haben jetzt hier eine Stunde Meeting, wollen irgendwas klären. Dann geht da, also wir haben das dann viel so remote über Zoom gemacht, ne? Vieles passierte ja auch in diesen Corona-Jahren, wo das dann relativ normal wurde. Na gut, dann telefonierst du dich zusammen, sagst, okay, sind jetzt alle da, super, Agenda haben wir ja, Punkt 1, los geht's.
Ja, ja.
Das kannst du in anderen Ländern so nicht machen. Das ist der Mega-Affront. Ne? Weil sie sagen, was, die haben noch nicht mal irgendwie Zero Smalltalk oder sowas. Mhm. Ne? Was sind denn das für komische Leute?
Ja, ja.
Und ich glaube, so rückwirkend gab es dann, also es macht nicht immer deinen Deal kaputt oder sowas, aber es ist auf jeden Fall auch nicht hilfreich. Ne? Und ich glaube, da gab es schon die ein oder andere Situation, wo die Leute auf der anderen Seite, gerade die Kunden, gesagt haben, so, oh, weia. Ne? Gleiches gilt dann bei deinen Mitarbeitern, die Art und Weise, wie du führst. Ne? Jetzt, die deutsche Kultur ist zum Beispiel sehr korrekt, sehr direkt, meine ich.
Ja.
Ne? Also für uns ist das okay, wenn ich jetzt sage, hey, du hast ja gestern das und das gemacht, das fand ich echt nicht gut, das fände ich besser, wenn du das demnächst anders machen würdest. Das können wir so sagen. Und dann sagt vielleicht auch die andere Seite, nee, also hast voll Meises, war genau richtig.
Ja.
Und sowas kannst du nicht ohne weiteres auf so Mitarbeiterbeziehungen in anderen Ländern übertragen. Es funktioniert manchmal krass anders.
Ja,
Und da machst du Fehler. Ne? Auch das Thema Hiring und Talente. Ich weiß, die erste Salesperson, die ich interviewt habe für die USA, dachte ich so, wow, das ist ja der beste Salesmensch, den ich jemals in meinem Leben interviewt habe.
Ja.
Nächstes Interview, sag ich, ey, Hammer, wir sind ja richtig gut unterwegs, schon wieder. Ja, okay, beim dritten, vierten ist mir dann gedämmert, so, vielleicht sind die einfach besser. Oder kommen die einfach anders rüber generell? Ne? Das ist tatsächlich so, weil so habe ich das immer empfunden. In den USA sind die Leute viel besser darin, sich zu verkaufen, ne? Eine gute Geschichte zu erzählen. Ja. Das sind Dinge, die kennen wir hier nicht so sehr. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum gerade Firmen aus Deutschland manchmal nicht so erfolgreich sind, obwohl sie super Produkte haben, weil sie diesen ganzen Go-to-Market-Teil, ja, ich da irgendwie manchmal eine Blockade gefühlt.
Das heißt, long story short, die Leute waren sehr gut in den Bewerbungsgesprächen, wurden auch gehired? Oder sagst du einfach, es war
von dir
ein Denkfehler, dass du dachtest, okay, krass, so die amerikanischen Sales-Leute sind einfach anders drauf als die Deutschen?
Das ist jetzt so ein Beispiel. Mhm. Klar, ne, du machst dann einen Hire und dann war das irgendwie doch kein Talent-Role-Fit und dann verlierst du ein paar Monate und musst da noch eine Runde drehen und noch eine Runde drehen. Das ist jetzt nicht ein reines Problem der Internationalisierung.
Aber auch
aber dass so das halt an, dass die Ursache daran oft so diese kulturellen Unterschiede waren, das hätte ich zum Beispiel gern früher auf dem Schirm gehabt. Dann
was ich mir noch, wenn ich einschreiten darf,
ja,
was mir noch kam, war so das Thema Fokus. Hast du irgendwann mal gedacht, oh shit, so der deutsche Markt, der läuft ja auch, alles gut. Ich bin jetzt so verwickelt in die Expansion nach Amerika, der Fokus ist ganz verschwunden zu Deutschland. War das vielleicht schlecht, war das gut? Gab es da vielleicht Hiccups zu dem Thema für dich?
Also Fokus ist ja generell ein Riesenthema, ne? Da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, weil ich das für extrem wichtig halte, dass du sagst, okay, ich bin sehr bewusst da unterwegs, wo ich glaube, dass ich auch hingehöre. Ja. In dem Sinne, dass da, ne, da kann ich wirklich maximal Wert stiften und gewinnen. Internationalisierung ist natürlich immer Ablenkung, ne? Weil du quasi, du hast wie so ein kleines neues Startup auf einmal, obwohl du eigentlich eine laufende Maschinerie hast. Ich würde das immer voneinander trennen. Ne? Das ist so eine Sache, wenn du irgendwo ein neues Experiment machst, etwas, wo du noch nicht den Proof hast, dass es auch wirklich funktioniert, das würde ich immer zumindest personell trennen von dem, wo du schon sehr etabliert bist. Also was jetzt sicherlich nicht funktioniert hätte, wir haben das ganz am Anfang in Teilen gehabt, dass unser Sales-Team, was in Dach schon eine sehr gute Velocity hatte und ja, das war eine gut geölte Maschinerie, dass die jetzt so nebenbei auch ein bisschen in Amerika verkaufen. Ne? Solche Sachen, das passt dann einfach nicht zusammen. Sondern da brauchst du lieber eine Person, ne? Dann hast du lieber kein ganzes Team, sondern nur ein, zwei Personen und die machen dann aber Fulltime
nur Amerika
committed USA oder UK oder irgendein anderer Markt, ne? Und haben dann da auch eine klare Mission und werden nicht immer so abgelenkt und hin und her.
Ja, ich glaube auch Fokus ist echt ein sehr, sehr großer Punkt. Na klar sollte man erst expandieren, wenn natürlich auch alles automatisiert ist. Aber mit der Automatisierung vor Ort ist natürlich nicht der Job erledigt, sondern man muss da natürlich auch immer noch in der Due Diligence irgendwie ein bisschen sein. Gut, lass uns, wenn dir kein Fehler mehr einfällt, der jetzt dir per se irgendwie in den Kopf kommt, lass uns gern weitermachen. Reden wir mal vom Markteinstieg. Wie lange sagst du, man kann das Ziel natürlich auch selber definieren, aber wie lange sagst du, braucht man oder habt ihr gebraucht, um wirklich sagen zu können, okay, wir haben jetzt den Markt so ein bisschen verstanden, wir haben jetzt die und die Anzahl an Kunden, die wir uns erhofft haben in 4 Quartalen oder in 8 Quartalen. Wann sagst du, hat man da ungefähr eine Deadline für sich selber, die man setzen sollte, zu sagen, hey, die Expansion hat jetzt funktioniert oder wir sind immer noch im Prozess?
Mhm. Ich sag erstmal, woran ich das überhaupt festmachen würde, ne, dass ich irgendwo erfolgreich bin oder nicht. Und ich glaube, wirklich guter Indikator ist am Ende, wenn du wirklich einen Umsatz irgendwo machst. Nicht nur irgendwie Pipeline generierst oder Interesse oder Sign-ups oder irgendwie sowas, sondern wenn du relevant geworden bist in einem Markt, dann kann man das sehr schön daran ablesen, dass die Kunden in diesem Markt bereit sind, dir ihr Geld zu geben. Das ist so für mich immer die ultimative Validierung, auch der Grund, warum immer so viel auf diese Sales-Zahlen geguckt wird. Jetzt hängt das natürlich so ein bisschen davon ab, wie dein Sales-Cycle ist und wie komplett, also wie lange dauert es generell, so einen Kunden zu gewinnen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich muss einen bestimmten Meilenstein erreicht haben nach 6 Monaten, wenn mein Sales-Cycle 12 Monate ist. Das ist ja dann unmöglich.
Ja, klar.
Also wir hatten so einen Sales-Cycle zwischen 6 und 12 Monaten, je nachdem, wie groß die Accounts waren. Und ich würde in Meilensteinen denken. Ne? Also in Jahr 0 stellst du dir diese fundamentalen Fragen und hast dann eine Hypothese, das ist jetzt der beste Markt, wo ich reingehen sollte. Wo will ich denn dann am Ende von Jahr 1 stehen? Mhm. Wenn ich da jetzt noch gar keinen Kunden gewonnen habe oder nicht irgendwie eine sehr spannende Pipeline aufgebaut habe, dann würde ich mir schon die Frage stellen, ob ich entweder meinen Approach nochmal fundamental ändere in diesem Markt oder ob ich vielleicht eine falsche Hypothese aufgestellt habe und dann lieber irgendwann aufhöre. Ne? Den Mut muss man auch, glaube ich, immer haben zu sagen, okay, das war jetzt doch nicht richtig, dass wir da hingegangen sind. Entweder lasse ich das jetzt auf kleiner Flamme weiterlaufen und hoffe, dass es irgendwann klappt, aber ich gehe nicht mehr voll da rein. Wenn du jetzt in deinem ersten Jahr gar keine Kunden gewinnst, dann wäre das für mich so ein Indikator dafür, dass du dir diese Frage stellen würdest, ne? Auch mit einem langen Sales-Cycle. In Jahr 2, glaube ich, solltest du dann eine gewisse Stabilität haben. Ne? Da solltest du dann sagen, Mensch, vielleicht hast du in Jahr 1 1 oder 2 Personen gehabt. Bist du denn eigentlich confident genug, wenn du dann dein Budget für das nächste Jahr baust, dass du das verdoppelst zum Beispiel? Und wenn du das geschafft hast, ne, dann kommt, glaube ich, irgendwann der Punkt, wo es auch nicht mehr so fundamental anders sein sollte. Ich war immer ein großer Freund von funktionaler Organisation. Ja klar, diese Märkte sind immer irgendwie verschieden, aber du solltest irgendwann in ein Stadium kommen, dass du halt es auch geschafft hast, dass das eine stabilere, vorhersagbare Maschinerie geworden ist. Dein Markt. Ne? Wenn du das am Ende von Jahr 3 nicht erreicht hast, dann muss man sich überleg dir, ob du es in Jahr 4 schaffst und wenn du es gar nicht schaffst, dann dann kommt diese, ne, Frage, ist die Distraction teurer als das, was ich dafür an Return zurückbekomme und sollte ich vielleicht meine Energie doch lieber woanders reinstrecken, in die nächste Branche in meinem Heimatmarkt, wäre das vielleicht die bessere Entscheidung gewesen.
Was muss ich an Schmerzen, sagen wir mal so, an Schmerzen zu mir nehmen, wenn ich sage, Expansion machen wir jetzt, reden wir mal vom Customer Acquisition Cost, dass die vielleicht höher ist, dass so eine Expansion natürlich auch Geld kostet zu Anfang, dass es ein Risiko ist. Was gibt es ansonsten noch, was man einem letztendlich berechnen muss oder auch einrechnen muss in so eine Expansion, was auf einen zukommt an negativen Sachen?
Ja, negativ würde ich jetzt gar nicht sagen. Ne? Man sollte das immer als positive Herausforderung empfinden, weil das ist ja erstmal toll, wenn man dann ein globaler operierendes Unternehmen geworden ist. Das ist, also, und das meine ich auch, ist mein voller Ernst. Das ist wirklich inspirierend und spannend. Und da nimmt man nochmal Erfahrungen aus einer ganz anderen Kategorie mit. Aber eine Sache, die mir jetzt sofort kommt, ist das Thema, dass deine eigenen Mitarbeiter auf einmal global viel verteilter unterwegs sind.
Okay.
Jetzt, es gibt verschiedene Kulturen. Ne? Es gibt Unternehmen, die starten alle immer im gleichen Office und sind, sag ich mal, haben ihr Headquarter oder ihre Base in ein, zwei Locations und da sind halt alle. Und jetzt gehst du zum Beispiel nach Amerika und auf einmal hast du so 3-4 Leute, die sind irgendwie von allem abgeschnitten. Die kriegen automatisch weniger mit. Ne? Dann sagen die Leute, oh, mit denen ist immer so kompliziert, weil die wissen das ja immer gar nicht, wie das hier läuft. Die sagen aber selber andersrum so, hey, ich habe das Gefühl, ich bin hier so ein Satellit, ne, und kriege immer nur die Hälfte mit und alle anderen werden irgendwie immer besser enabled und haben einen einfacheren Zugang zu Informationen. Und das willst du ja eigentlich nicht auf lange Sicht, ne? Sondern du willst ja irgendwie gleiche Chancen und gleiche Bedingungen oder möglichst gleiche Bedingungen für alle deine Mitarbeiter haben. Und dann geht dieses ganze Thema verteiltes Arbeiten los. Ne? Du musst nicht gleich eine Remote-First- oder Remote-Only-Kultur etablieren, aber du musst dich dieser Frage stellen, da kommst du nicht drum rum. Früher hast du irgendwie ein Team-Event gemacht, da musstest du ein paar Zugtickets für die jetzt nicht an deinem Headquarter sind, ne? Und auf einmal hast du hier 5 Überseeflüge dazu und das ganze Timezone-Thema und all solche Sachen kommen auf dich zu. Und ja, da brauchst du, glaube ich, ein bisschen mehr als einen Zoom-Account, sage ich mal, um das zu lösen.
Ja, wie oft glaubst du, muss man da auch in welcher Frequenz vor Ort sein und auch in welcher Balance sollte man dann, sagen wir jetzt, Expansion USA in den USA sein und gleichzeitig in Deutschland, sagst du, da gibt's oder gab es für dich auch so einen Mittelweg, den du da gefunden hast für dich? Wie wichtig war es auch für dich, da vor Ort zu sein, damals bei Camunda?
Also, wenn du einen Markt verstehen willst, dann gibt es eine gewisse Ebene, die passiert nur vor Ort. Ja. Musst du dahin, musst es erleben, du musst mit den Kunden reden. Ich würde nicht den Fehler begehen, da zu viel so im stillen Kämmerlein, ne, so rein analytisch auf Daten gucken. Ja, das musst du auch machen, ne? Das ist nicht unwichtig. Aber wenn du, sag ich mal, wenn dein Executive gänzlich nicht präsent in diesem Markt ist, glaube ich, also gerade in einem Markt wie Amerika, das kommt jetzt noch so ein bisschen drauf an, ne? Aber wenn wir jetzt über Amerika sprechen, dann musst du auch als Firma ein Commitment zeigen und da gehört es auch dazu, dass du, ich sag mal, Senior Executives vor Ort hast. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, ne, unser Founder war relativ früh da, wir haben auch jemanden rübergeschickt, sozusagen entsendet, der dann fulltime dort war. Ich habe unser Global Sales und Partner Leader, sehr kritischer erster Hire, sehr, sehr senior, habe ich bewusst in USA gemacht, genauso die Customer Success Seite. Da haben wir schon das war dann schon ein Moment, wo wir für uns entschieden hatten, dieser Markt wird für uns funktionieren. Und das war dann so wir haben das Double Down genannt. Ne? Wir zeigen jetzt Commitment in dem Markt. Ich weiß gar nicht, ob es anders geht. Ne? Es gibt auch viele Geschichten, wo die Founder dann zum Beispiel aus Deutschland in die USA gegangen sind. Ich glaube, LinaX ist so eine Story in Teilen. Contentful ist auch so eine Story, wo das passiert ist. Und das hat genau diese Ursache, warum man das dann tut.
Ja, spannend. Ich hatte auch eine kleine Story noch zu dem Thema Kultur, was du vorhin angesprochen hattest. Und zwar
kenne ich einen Gründer, der VC-backed ein Startup gegründet hat und dann nach Katar gegangen ist, um halt ja, sich Geld einzuholen und da auch so ein bisschen Fuß zu fassen. Und der war dann essen mit einem relativ großen VC sogar in Katar. Und da war es genau so, was du auch meintest. So, erstes Essen oder man spricht direkt übers Geschäft. Und das war bei ihm in Katar, war das wirklich genau so. Er kam her ins Restaurant, hat gesagt, hey, cool, dass wir uns treffen. Das ist das Geschäft, was wir aufbauen, das ist das Produkt. Hast du Bock zu investieren? So in diesem Sinne. Und dann ist er wirklich aufgestanden und hat gesagt, so, ich spreche mit niemandem über Geschäfte, mit dem ich nicht einmal Essen war und über private Dinge geredet habe. Und ich glaube, das ist auch die Mentalität, die ich glaube, nicht nur in Deutschland so ist, ich glaube generell in Europa auch woanders, dass man natürlich auch irgendwie zur Sache sehr schnell gehen will. In anderen Kulturen, in anderen Ländern ist das vielleicht komplett anders, beziehungsweise da ist die persönliche Ebene einfach wichtiger, kann man auch so sagen.
Genau, und ich glaube, es ist okay, dort Fehler zu machen. Ich glaube, es ist...
Lernt man ja auch draus, ja.
Auf der anderen Seite gut, da einfach ein Bewusstsein für zu haben, dass das existiert. Ne? Ja. Das englische Wort wäre humble. Ne? Geh da halt humble rein. Im Zweifel fragst du, hey, du bist ein viel beschäftigter Mensch. Ich kenne das ja gar nicht. Wie machen wir denn das jetzt? Essen wir jetzt erstmal oder so? Ne?
Man kann ja auch authentisch sein, was das Thema betrifft.
Fragen geht seltener schief, ne? Als wenn man dann
einfach
implizit irgendwas annimmt. Aber das passiert einem natürlich, weil einem oft gar nicht bewusst ist, wo man dann Fehler macht. Das kann auch sein, du putzt dir die Nase und du bist in einer Kultur, wo man das halt nicht macht, ne? Mit einem Taschentuch oder irgendwie sowas.
Ja, spannend. USA war für euch ja jetzt, long story short, eigentlich so der Weg, weil ihr gesagt habt, so der TAM ist da der Größte, der Markt ist der Größte, warum nicht direkt einfach Amerika? Hast du auch von anderen jetzt aus dem Umfeld Erfahrung zu, sagen wir, Expansion Asien, Expansion Middle East, wo du sagen kannst als Software Company, es wäre attraktiv aus den und den Gründen, oder gehst du da nur auf den Markt ein von der Größe, dass das einfach die einzige Metrik ist für dich als Unternehmen, zu sagen, USA ist the way to go?
Überhaupt nicht. Also wie gesagt, man muss sich das sehr bewusst überlegen, wo man hingehen will. Ja. Ne? Und da gibt es so viele Gründe, warum man dann auch sagt, ich gehe vielleicht nicht in die USA. Ja. Was ist toll an der USA, wenn du es da geschafft hast als Software-Company mit einem Produkt, was, sage ich mal, ein Problem löst, was sowieso auf der ganzen Welt besteht. Ne? Mhm. Also ein anderes Beispiel, nehmen wir eine Datenbank.
Ja.
Jeder Softwareentwickler auf der Welt muss irgendwo seine Daten reinschreiben und wieder rauslesen. Ja. Ne? Da gibt es jetzt keine Regulierung in China, wo du sagst, das geht jetzt irgendwie nicht oder sowas. Wenn du es dann in den USA geschafft hast, dann strahlt dieser ganze Success halt, der hilft dir in jedem anderen Markt wieder. Okay. Deswegen wollen alle das da schaffen. Ne? Weil die ganz, ganz großen und erfolgreichen Role Model Companies, die kommen ja sowieso daher.
Ja.
Und das ist aber auch der Grund, warum du in keinem anderen Markt mehr Wettbewerb antriffst. Weil das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ne? Das hat jeder verstanden. Das heißt, du kannst auch eine andere Strategie dir überlegen, wo du sagst, diesen Wettbewerb, den tue ich mir gar nicht an. Ich habe vielleicht auch gar nicht so den mega USP in diesem Markt. Ich habe aber irgendwie Beziehungen, die kann ich jetzt vielleicht in so einem Markt wie Japan aufbauen. Da habe ich irgendwie eine Opportunity, da den Zugang zu bekommen. Der ist super schwer, auch für amerikanische Unternehmen sogar. Aber ich habe hier was andere nicht haben, aus welchem Grund auch immer. Also gehe ich zuerst dahin.
Ja.
Super, dann tu das. Ne? Es gibt andere Geschichten, wo oft hängt es auch an den Menschen einfach. Ne? Ich kenne Geschichten, wo Firmen nach Asien gegangen sind, weil bestimmte Key-Mitarbeiter dort aus privaten Umständen hingegangen sind. Ich ziehe jetzt nach Singapur, weil meine Frau hat da gerade einen Job angenommen und ich gehe da jetzt mit.
Ja.
Ich arbeite gerne bei euch weiter, aber ich bin in Singapur, das können wir jetzt nicht ändern. Ne? Das kann auch super funktionieren. Ne? Ich glaube, in so einem kleinen Stadium muss man auch immer sehr feine Antennen für die Opportunities geben, die sich einem auftun. Ja, und dann sehr bewusst wieder überlegen, ja, will ich Ne, ja, sollte ich das jetzt vielleicht machen, auch wenn es nicht irgendwie das Playbook oder Standard-Textbook, was es, glaube ich, sowieso nicht komplett gibt. Ne?
Ja. Cool, Robert. Letzte Frage vielleicht für alle, die jetzt bis jetzt zugehört haben und vielleicht das Thema zum ersten Mal gehört haben, sich da vielleicht auch schon reingearbeitet haben. Wenn man aber Fragen hat, wie kann man sich am besten bei dir melden?
Ja, also ich glaube, heute funktioniert vieles über LinkedIn. Da findet man mich, da kann man sich gerne bei mir melden. Ich bin natürlich neugierig, andere Unternehmen, Produkte, Geschäftsmodelle kennenzulernen, zu verstehen. Das heißt, ein erstes Gespräch mache ich eigentlich fast mit jedem immer gern. Und manchmal wird dann mehr draus, ne, dass ich, also ich bin ja jetzt so ein bisschen jemand, der das mal durchlaufen hat und kann anderen helfen, Fehler zu vermeiden. Aber so ein einfaches Kennenlernen und mal eine Frage loswerden, da bin ich immer
sehr cool. offen dafür. Dann packe ich das mal in die Beschreibung rein. Also schaut am besten unten direkt vorbei. Und ansonsten, ja, falls ihr auch generell Fragen habt, dann packt die auch gerne in die Kommentare. Die werden dann beantwortet oder ich gebe die an Robert weiter. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Timo. Hat Spaß gemacht.
Ciao, ciao.